Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mit dem Regionaljournal Graubünden. Das sind unsere Themen. Am Galand lebt das Wolfsrudel. Das hat es in der Schweiz seit 150 Jahren nicht mehr gegeben. Warnung vor Überschwemmungen und Erdrutsch. Lokale Prognosen sind im Kanton Graubünden kaum möglich. Und der Linard Bardil erzählt in seinem neuen Buch von seinem Sohn, der das Down-Syndrom hat. Das Wetter, es wird sonnig und warm morgen. Am Mikrofon ist der Silvio Lichti. Das erste Mal seit 150 Jahren gibt es in der Schweiz wieder ein Wolfsrudel. Und zwar am Churer Hausberg Galanden. Jäger haben dort eine Wolfsfamilie gesehen, im Grenzgebiet zwischen Graubünden und St. Gallen. Stefanie Hablützel hat Details.
Der Beweis ist ein Foto von einer Fotofalle, die der Kanton heute publiziert hat. Zuunterst unten am Bildrand sieht man einen kleinen Wolf, der im Gras rumschnüffelt. Das Jungtier dürfte knapp 4 Monate alt sein, schätzt der Hannes Jenny vom Amt für Jagd und Fischerei. Gut möglich auch, dass das Tier noch Geschwister hat. Jäger haben diese Woche am Galanden nämlich gerade 3 Welpen gesehen.
Die Beobachtung steht so im Raum. Können wir nicht bestätigen, aber junge Wölfe kann man nicht so leicht verwechseln mit einer anderen Tierart. Also man muss davon ausgehen, dass dann doch auch mehr als ein junges Wölfli im Galanden vorhanden ist.
Vor gut einem Jahr ist zuerst mal ein Wolf am Galanden gesehen worden. Letzten Herbst ist dann ein zweites Tier aufgetaucht. Der Winter durch haben die beiden Tiere zusammen gejagt. Bis vor kurzem hat man aber nicht gewusst, ob es ein Männli und ein Weibli sind. Ein erster Beweis ist Anfang Mai aufgetaucht. Ein Foto von einem Wolf mit einem ziemlich dicken Bauch. Eine trächtige Wölfin. Die Jäger haben angefangen, genauer anzuschauen.
Also es ist so, dass Jäger rund um ihre Hütten auch vom August Fotofallen aufgestellt haben, nachdem sie Einzelbeobachtungen gemacht haben von Wölfen. Und dann ist es am 27. August gelungen, einen jungen Wolf zu fotografieren.
Der erste junge Wolf in der Schweiz seit 150 Jahren. Das freut der eidgenössische Jagdinspektor, der Reinhard Schneidrig vom Bundesamt für Umwelt. Dass das genau zu Graubünden passiert, überrascht ihn nicht. Und er windet dem Kanton ein Kränzli.
Der Kanton Graubünden geht zum einen Mal mit diesen Tieren ja, unaufgeregt und ganz pragmatisch um. Da hat man diesen Tieren auch Platz gegeben. Man betreibt eine andere Politik im Kanton Graubünden als im Kanton Wallis.
Im Kanton Wallis nämlich ist der Widerstand der Schafzüchter gross und man hat schon ein paar Tiere müssen abschiessen.
Damit verzögert man natürlich auch die Familienbildung. Und dazu kommt, das müssen wir auch ganz klar sagen, wir haben sehr gute Schalenwildbestände im Kanton Graubünden, insbesondere gute Hirschbestände. Und das ist eine gute Umgebungsbedingung für den Wolf.
Die Wölfe essen also gerne Hirsch und von denen gibt es einen Haufen im Kanton. Zwischentouren aber reissen sie auch Schöfe. Am Galanden selber sind bis jetzt gut ein Dutzend Risse gemolden worden. Für den Hannes Jeni vom Bündner Amt für Jagd und Fischerei ist das eine gute Bilanz.
Man hat auch können zeigen, dass wenn man geschickten Herdenschutz aufbauen tut, dass man dann auch kann, die Risse sind sehr stark im Rahmen behalten. Das sind eigentlich doch einzelne Risse, die bis jetzt passiert sind.
Und wenn es dann in der Schweiz einmal mehr so Wolfsrudel gibt, die zusammen auf die Jagd gehen, dann braucht es mehr Herdenschutzhunde. Das heisst überall, beim WWF, beim Kanton, beim Bund. Der eidgenössische Jagdinspektor Reinhard Schneidrig.
Weil wenn der Wolf jetzt eben Rudel macht, Nachwuchs in der Schweiz selber hat, so dann wird er entsprechend rascher in die Alpen und Voralpen besiedeln. Entsprechend flächiger wird der Bestand sich ausbreiten. Und entsprechend flächig müssen wir den Herdenschutz nachher aufbauen.
Heute gibt die Schweiz pro Jahr 850'000 Franken aus für den Herdenschutz. Wenn der Wolf in der Schweiz sich weiter ausbreitet, dürfte es etwa das Doppelte brauchen, so die Schätzung vom eidgenössischen Jagdinspektor.
Primarlehrerinnen und Primarlehrer, die können ab nächstes Jahr an der Pädagogischen Hochschule zu Chur berufsbegleitend der Säcki-Lehrer machen. Die 3-jährige Ausbildung, die wird angeboten, weil es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden sei, ausgebildete Säcki-Lehrer zu finden. Das schreibt die Bündner Regierung heute in einer Mitteilung. Im ersten Schritt will der Kanton 20 Lehrer ausbilden. Man rechnet mit Kosten von rund 1,8 Millionen Franken. Die Bündner FDP die steht hinter der geplanten Gebietsreform. Das hat die Partei an der Delegiertenversammlung beschlossen. Der Kanton soll neu in 11 Regionen eingeteilt werden. Die sollen dann die Aufgaben der heutigen Bezirke und der Regionalverbände übernehmen. Abgestimmt wird am 23. September. Das Unterrealte ist heute ein Kleinbus in einen Kampfpanzer vom Militär reingefahren. Der Lieferwagen hat es überschlagen. Der Fahrer und seine beiden Beifahrer sind verletzt worden. Sie haben alle ins Spital müssen. Wie gut kann man in Graubünden Erdrutsch und Überschwemmungen voraussagen? Mit einer Studie hat der Kanton genau das herausfinden. Etwas ist klar geworden, Prognosen für einzelne Gemeinden sind kaum möglich. Jetzt will man handeln. Ich habe darüber mit dem Christian Wilhelm geredet. Er ist beim Amt für Wald zuständig für Natur gefahren und ich habe ihn zuerst gefragt, was bei dieser Studie genau herausgekommen ist.
Ja, in heutiger Situation bekommt man recht gute Warnungen und Voraussagen zu Unwetter, was Niederschläge anbetreffend und zum Teil auch, was für Abflüsse, also wie viel Wasser es abfließen könnte und dann zu Überschwemmungen führt. Und das ist aber meistens recht grossflächig, sind die Angaben, und es ist für uns schwierig, nachher zu sagen, in welchem Teil vom Kanton Graubünden ist jetzt dann wirklich gefährlich in den nächsten Tagen und wo könnten Rutsch und Rüfen abgehen.
Also das heisst, auf lokaler Ebene, Gemeindesebene sind so Vorhersagen heute noch schwierig zu machen?
Ja, man muss fast sagen, auf lokaler, sogar Gemeindesebene sind es noch nicht zu machen, ist das noch nicht möglich. Es sind viele Zufälligkeiten auch, es sind auch vielmal Gewitter, wo man nicht vorhersagen kann, gehen die jetzt in dem Bachgraben in der Gemeinde ab oder gehen die in der nächsten Gemeinde ab. Also da ist man noch weit davon entfernt, auf Gemeindesebene Warnungen oder Frühwarnsysteme zu installieren.
Gerade bei Überschwemmungen, aber auch bei Erdrutsch ist ja wichtig, auf was für einen Boden geht das Wasser? Also ist der Boden schon völlig vollgesogen oder wie sieht der aus? Da hat man offenbar ein bisschen einen blinden Fleck, also da fehlen Daten im Kanton.
Das ist genau so. Wir sehen nicht in den Boden rein. Wir wissen, was in einem Bachgraben liegt. Je nachdem ist dort viel Material, das sich angesammelt hat. Und man, vor allem Lokale mit Erfahrungen, die können abschätzen, ob beim nächsten Unwetter oder beim nächsten grossen Starkniederschlag könnte dann dort eine Rüfe abgehen. Aber was grossflächig im Boden drin abgeht, das wissen wir noch viel zu wenig. Je nachdem, wenn wir eine Vorgeschichte haben mit viel Niederschlag, nassen Boden, dann braucht es nicht mehr viel. Dann ist der Boden gesättigt wie ein Schwamm und es braucht nicht mehr viel Wasser, dass es dann einfach oberflächlich auch abrinnt und geschwinder zu Hochwasser und Überschwemmungen führt.
Wenn man jetzt so Messinstrument quasi in den Boden reinstecken würde, würde das helfen, um die lokale Prognose genauer und präziser zu machen?
Das ist generell die richtig, kann man sagen. Also die Bodenfeuchte scheint ein wichtiger Faktor zu sein. Und die probiert man jetzt sowohl zu messen als auch zu modellieren. Und dazu haben wir dem Lawinenforschungsinstitut in Davos einen Auftrag gegeben und auch jetzt gewisse Erfahrungen gesammelt. Es ist aber einfach ein Parameter, eine Grösse von verschiedenen Grössen, die zusammenwirken.
Was ist denn das Ziel vom Kanton?
Wir haben geschaut, wie viele Messstationen haben wir schon. Es sind über 350 im Kanton, wo man Niederschlag und Abfluss und so weiter misst. Und entsprechend probieren wir die ganze Kette zu verbessern, also Messstationen zu verdichten. Wir probieren aber auch zusammen mit dem SLF in Davos besseres Kenntnis, besseres Wissen zu bekommen, bessere Modellierungen zu haben. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, wir probieren auch in den Gemeinden lokale Fachleute auszubilden in Zukunft, die eben mit diesen Informationen und zusammen mit ihren Beobachtungen, die sie machen vor Ort, das können aggregieren, zusammenfassen und sagen, jetzt könnte es dann gefährlich werden, dass ein bisschen voraussehen und dann auch entsprechend Handlungsempfehlungen abgeben können in den Gemeinden.
Vor kurzem ist ein neuer Bluttest vorgestellt worden. Mit dem kann man ab der 12. Schwangerschaftswoche feststellen, ob ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt kommt. Kritiker befürchten, dass mit dem einfachen Test der Druck auf Eltern steigt, ihr Kind mit dem Gendefekt abzutreiben. Der Bündner Musiker Linard Bardil ist Vater von einem Kind mit Down-Syndrom. Für ihn ist sein Sohn ein grosses Geschenk. In einem Buch erzählt er darüber. Susan Sturzenegger hat mit dem Linard Bardil darüber geredet.
Nach drei Buben hat Linard Bardil endlich einen vierten Bub gekriegt.
Und dann hat die Hebamme gesagt, aber er hat da so eine Handlinie, die gerade durchgeht. Und das ist dann ein Zeichen für ein Down-Syndrom. Und ich habe nicht einmal gewusst, was ein Down-Syndrom ist. Sie hat dann gesagt, früher hätte man dem Mongoloid gesagt. Und wer down gegangen ist, bin natürlich ich gewesen. Und heute nach 8 Jahren habe ich das Gefühl, es ist eines der ganz grossen Geschenke, wo uns das Leben gemacht hat, der Bub mit dem Down-Syndrom. Ich sage ihm nur meinen kleinen Buddha. Weil wenn der etwas macht, ist er so da, so gegenwärtig, dass ich das Gefühl habe, wenn ich so präsent in der Zeit wäre wie der, dann wäre ich erleuchtet. Und darum heisst er eben der kleine Buddha.
Für den Linard Padilla ist ein Kind mit Down-Syndrom anstrengend, aber auch eine grosse Bereicherung. Der kleine Buddha sei sein Sonnenschein, seine Nervensäge und der letzte Sargnagel für sein gestresste Weltverbesserungshirn. Der bekannte Bündner Liedermacher schreibt seit 4 Jahren in der Coop-Zeitung eine Kolumne und dort kommt auch der kleine Buddha immer vor. Das sind die Kolumnen, die die Leute am liebsten haben. Darum gibt es jetzt auch ein Büchli mit all diesen Geschichten und dazu auch eine CD mit Gedicht und Lieder. Der kleine Buddha, Liun heisst er, haltet die Eltern auf Trab. Zum Beispiel, wenn er Kieselstein in den Dorfbrunnen wirft, dann ärgert sich die Nachbarin. Und darum ärgert sich auch der Vater, zur Freude vom kleinen Lausbub.
Oder gibt es etwas Schöneres als eine Nachbarin, die mit den Armen fuchtelt, mit den Augenbrauen wackelt und die Zähne zeigt? Ein Vater, dessen Augen sich weiten und der so laut und ernst und Klartext spricht?
Es sind herzerwärmende Geschichten, die Linard Padilla von seinem behinderten Sohn erzählt, in dem neuen Buch und auf der CD. Zum Teil Hochdeutsch, zum Teil Mundart. Oder auch ganz lustige. Zum Beispiel die, wo der kleine Buddha all seine Kuscheltiere aus dem Bett schmeißt und dann mit einer Kettensäge aus Plastik in einem Kinderwagen spazieren geht. Oder rührende, wie die, wo er mit Tränen am Fenster steht.
«Warum brüllst du? Ist es wegen mir?» und dann sagt er «Nein». Dann sage ich, ja, ist es wegen der Mama. Dicke Tränen, die aber innen. Und das, nein. Ist es denn wegen der kleinen Schwester? Nein. Wegen dem Fliegengitter am Fenster. Oder der Blick auf das Dorf selber, die Welt überhaupt, meine, die ist ja zum Heulen. Nein, nein, nein. Ich nehme ihn in meine Arme und versuche ihn zu trösten. Und dann kommt die Antwort auf alle Fragen. Und die heisst, Lieb. Lieb, lieb.
Am Linard Padilla sein neues Buch mit Geschichten von seinem Sohn und mit Liedern heisst «Der kleine Buddha». Ab nächster Woche ist er auch mit einem Bühnenprogramm dazu unterwegs. Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Ostschweiz. Vor einem Jahr hat die Nationalbank wegen der Euro-Krise einen Mindestkurs von 1.20 Franken festgelegt. Indirekt hat sie so den Unternehmen unter die Arme gegriffen. Die Firmen haben auch noch selber Massnahmen getroffen, um im Export weiter zu bestehen. Eine davon, längere Arbeitszeiten bei gleichem Lohn. Das haben auch Unternehmen in der Region eingeführt. Wie sieht es jetzt, ein Jahr später, bei diesen Unternehmen aus? Was hat der Mindestkurs gebracht? Und wie rüsten sie sich für die Zeit nach dem Mindestkurs? Daniel Milius berichtet.
Am 21. Juli letzten Jahr war es, wo bekannt worden ist, dass die Firma Model Zwiefeld ihre Angestellten ab September 2 Stunden pro Woche länger arbeiten lässt. Model hat damit schon vor dem Mindestkurs und als erstes Ostschweizer Unternehmen auf den starken Franken reagiert. Der Firmachef Daniel Model hat damals gegenüber dem Regionaljournal Ostschweiz gesagt,
es ist ein kleiner Beitrag an ein insgesamt doch grösseres Problem.
Dass der starke Franken vor allem auch für die Exportindustrie tatsächlich ein grosses Problem ist, ist augenfällig geworden. Die Nationalbank hat den gebeutelten Industriesektor indirekt unter die Arme gegriffen und heute vor einem Jahr einen Mindestkurs festgelegt, 1.20 Franken für einen Euro. Das sei sehr wichtig gewesen, sagte Kurt Weigelt, Direktor der Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell im Rückblick.
Das war effektiv eine grosse Erleichterung, weil vor allem dort haben wir ganz kurzfristige Veränderungen gehabt, mit dem kann man fast nicht umgehen. Und diese Stabilität, die System reinkommt, das hat jetzt wirklich zu einer Beruhigung geführt, hat auch eine gewisse Planungssicherheit gegeben.
Deren Ansicht sind auch die Wirtschaftsförderer im Thurgau und Glarus. Dort macht die Exportindustrie einen wichtigen Teil aus. Im Thurgau sind 35% der Unternehmen exportorientiert. Der starke Franken hat den Unternehmer schlaflose Nächte gebracht. Da sei der Mindestkurs zur richtigen Zeit gekommen, sagt Edgar Sidam-Grotzki, der Chef vom Thurgauer Amt für Wirtschaft.
Damit hat die Schweizerische Nationalbank mit dieser Massnahme auch sicher etliche Arbeitsplätze im Kanton Thurgau können retten.
Der Mindestkurs allein hat aber noch nicht gelangt, um die Situation zu entspannen. Nach Model haben auch andere Ostschweizer Unternehmen ihre Angestellten für den gleichen Lohn länger arbeiten lassen oder Kurzarbeit eingeführt. Darunter wichtige Unternehmen wie Bühler Uzwil, SFS Herbruck oder Tabonia Forster zu Arbon. In dieser angespannten Zeit bräuchte es aber auch Engagement von der Unternehmensführung, sagt Heinz Martinelli, der Leiter vom Amt für Wirtschaft vom Kanton Glarus. Die Unternehmen hätten sich überlegen müssen, wie sie sich auf dem internationalen Markt trotz dem starken Franken behaupten können. Und er hat beobachtet.
Sie sind sehr aktiv, die Unternehmen. Sie beobachten, sie schauen, sie den Strukturen anpassen. Sie versuchen zu diversifizieren, neue Marktfelder zu finden. Ich glaube, da ist einige Bewegung im Gang.
Heute, ein Jahr nachdem die Nationalbank den Mindestkurs festgesetzt hat, hat sich die Wirtschaftslage aber noch nicht entspannt. Und darum hoffen und rechnen die Unternehmen bei der Planung damit, dass es den Mindestkurs auch nächstes Jahr noch gibt. Da gäbe es Signal von der Nationalbank, sagt Christian Viechter, Mediensprecher von SFS Herbruck. Für SFS sage ich aber klar, dass es weiterhin Massnahmen von der Firma her brauche, unter anderem bei der Arbeitszeit, um in der Zukunft bestehen und Entlassungen zu vermeiden. Was genau sei noch nicht beschlossen?
Man hat natürlich auch noch Möglichkeiten, in der Produktion noch rationeller zu arbeiten, noch mehr zu automatisieren. Aber das ist irgendwann ausgereizt, weil im Jahr 2009, in der letzten Krise, haben wir natürlich schon mal müssen, die Prozesse unter die Lupe zu nehmen. Und irgendwann ist es dann ausgereizt.
Auch andere Unternehmen schauen, wo sie optimieren können. Bei der AFG hat man zum Beispiel erst gerade eine Firma verkauft oder den Geschäftssitz und ist dort neu Mieter. So spart die AFG Geld. Stark getroffen hat der starke Franken auch den Tourismus. Auch dort war man froh über den Mindestkurs. Der hat eine Planungssicherheit gebracht für Buchungen. In Graubünden sind die Logiernächte mit 15% trotzdem stark zurückgegangen. Das wäre aber ohne Mindestkurs noch stärker gewesen, ist Andreas Zülig, Präsident vom Hotelierverein Graubünden, überzeugt. Wegen dem starken Franken hätte ich noch keins müssen zutun. Es brauche aber klare Reaktion von Seiten der Hotel.
Wir haben natürlich jetzt den Warnschuss von der BUG an und für sich hat man wahrgenommen und entsprechend hat man jetzt auch reagiert in allen Kreisen. Also wir versuchen jetzt im Kanton Graubünden, versuchen wir jetzt neue Märkte zu schliessen. Das ist vor allem Brasilien, Russland, China und Indien. Da ist man jetzt schon dran mit der HB zusammen zum Beispiel als USB und da hat man auch schon Gelder gesprochen, dass man koordiniert miteinander in diesem Markt vorgeht.
Das sind ja mittel- und langfristige Massnahmen und dann werden auch mehr Geld ins Marketing gesteckt. Ein Jahr nach dem Mindestkurs der Nationalbank zeigt sich, die Situation ist in der Ostschweiz und Graubünden immer noch angespannt. Die Unternehmen haben immer noch fest zu beissen am starken Franken, trotz dem Mindestkurs. An dem heben sie sich fest. An dem Tag, wo er wegfällt, der Frankenkurs aber noch nicht stabil ist, wird der Kurt Weigelt, Direktor der Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell, gar nicht denken.
Also wenn sie wirklich fallen und auf den Franken runtergehen, dann denke ich, würde das wie ein Blitz einschlagen und da gehen kurzfristig viele Arbeitsplätze in die Industrie verloren.
Und genau da versuchen die Unternehmen nach wie vor zu verhindern.
Daniel Milius hat berichtet. Das ist das Regionaljournal Graubündendorf. Der ist eins, es war 5:05. Der Blick auf das Wetter jetzt von SF Meteo, heute mit der Claudia Stocker.
Morgen könnte es in den Tälern noch ein paar Nebelfetzen haben. Später scheint aber überall die Sonne und es wird warm. In Arosa gibt es 18 Grad, in Bergün 20 Grad, in Disentis 22 Grad und im Churer Rheintal steigen Temperaturen bis auf 25 Grad. Auch am Wochenende gibt es warmes und sonniges Spätsommerwetter. Es ist nochmal eine gute Gelegenheit, eine Bergtour zu unternehmen. Die 0-Grad-Grenze liegt nämlich zwischen 3'800 und 4'000 Meter. Und an den meisten Orten bleibt es auch trocken. Erst am Sonntagabend könnte das Lokal für einen guten Regen langen.
Und jetzt noch zu den Meldungen vom Bündner Tag. Am Galanda lebt eine Wolfsfamilie, das hat heute der Kanton mitgeteilt. Als Beweis dient ein Foto von einem jungen Tier. Jäger berichten allerdings sogar von 3 Welpen. Das ist das erste Rudel in der Schweiz seit 150 Jahren, also seit die Tiere ausgerottet worden sind. Im Kanton Graubünden ist es fast nicht möglich, einzelne Gemeinden vor Überschwemmungen oder Erdrutschen zu warnen. Unwetterprognosen sind immer für ein grösseres Gebiet gemacht. Je lokaler, desto schwieriger wird eine präzise Voraussage. Zu dem Schluss kommt eine Studie, die der Kanton in Auftrag gegeben hat. Mit Messstationen oder mit mehr Messstationen und Computerberechnungen und ausgebildeten Leuten in den Gemeinden will man jetzt die Situation verbessern. Primarlehrer und Primarlehrerinnen können ab nächstes Jahr an der Pädagogischen Hochschule zu Chur berufsbegleitend der Säcki-Lehrer machen. Die dreijährige Ausbildung wird angeboten, weil es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden sei, ausgebildete Säcki-Lehrer zu finden. Das schreibt die Bündner Regierung heute in einer Mitteilung. Im ersten Schritt will der Kanton 20 Lehrer ausbilden. Man rechnet mit Kosten von rund 1,8 Millionen Franken. Das ist es vom Regionaljournal Graubünden für heute. Hintergründe und weitere Informationen finden Sie jederzeit auch im Internet unter regionaljournal.ch. Mein Name ist Silvio Lichti.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.